Sie hören die Baltische Stunde. Informationen und Musik aus Estland, Lettland und Litauen. Alle vier Wochen dienstagsabends bei Radio WZTV. Ja, die Baltische Stunde hat ein wenig die Musikfarbe gewechselt, allerdings nur in Feinheiten. Denn auch hier geht es um eine estnische Band bzw. eine estnisch-ukrainische. Und da liegt vielleicht der Unterschied. Vor längerer Zeit haben wir schon mal Svjata Vatra vorgestellt. Und in Erinnerung geblieben ist sicherlich der feurige Terje Trochinski mit seiner Posaune, der nicht nur als Ukrainer Estland erobert, sondern auch mit seiner Posaune die Folkmusik, könnte man denken. Jedenfalls geprägt hat er die damalige Band. Kalina vor 10 Jahren war so etwas, was man mit Recht als Vereinigung von Punk und Folk bezeichnen konnte. Und vor allen Dingen die vielen Live-Auftritte von Terje, der dann eben so lange spielt und tanzt, bis wirklich alle auch in Bewegung sind. Das war vor 10 Jahren, heute ist es viel gesitteter und feiner geworden. Nun ja, Terje hat geheiratet, hat wirklich eine Familie gegründet, hat mit seiner estnischen Frau mehrere Kinder, unter anderem Rute. Und diese Rute hat hier gerade auch schon mit gesungen und insofern den Sound von Svjata Vatra, heiliges Feuer, geprägt oder neu erfunden. Die neue CD, jetzt hier erschienen bei Nordic Notes, Mutuset auf Estnisch, Veränderungen oder Zmini. Also es wird hier teilweise ukrainisch und teilweise estnisch gesungen. Es ist ja vor allen Dingen die Vereinigung der ukrainischen Tradition mit dem estnischen Dudelsack. Das ist Juhan Suits, der auch weiterhin dabei ist, der hier den Dudelsack spielt und auch einige Flöten. Alle anderen Bandmitglieder im Vergleich zu der Musik vor 10 Jahren, hier jetzt neu in der Besetzung: Karl-Heinrich Arro an Drums und Percussions, Peter Brix an der Gitarre und auch an der Bassgitarre, Paul Nazov nochmal akustische Gitarre und als Gast spielt auch noch Marty Tern Bassgitarre mit hier. Und eben Rute Torinski, wie gesagt, die Tochter, also inzwischen schon die zweite Generation von Sviatavatra. Wir haben weiterhin Spaß daran und stellen diese CD nun auch gerne dem Publikum der Baltischen Stunde vor. Über die Band ist in Estland inzwischen auch ein Dokumentarfilm gemacht worden. Ja, Terje mischt sich in Estland wirklich auch ein, kann man sagen. Er setzt sich für die demokratische Ukraine ein, also veranstaltet teilweise auch Solidaritätskonzerte in Estland für die Ukraine und eben stellt seine Tradition, stellt das ukrainische in Estland weiterhin vor oder im Rahmen seiner Konzerte und Lieder auch dem internationalen Publikum jetzt als Mischung. Und so wie es jetzt gemacht ist, kann man wirklich sagen, ein Stück integrierter ist das hier, klingt das hier zwischen estnischer und ukrainischer Tradition. Hier ein weiteres Stück. Gleich geht es auch weiter im Gespräch mit Aya Sakova und ich wünsche weiter viel Spaß bei der Baltischen Stunde. Vielleicht müssten ja auch westdeutsche Leser dann eher mit dem zweiten Namen aus Estland, den sie da in Verbindung bringen, wenn ich das richtig gelesen habe, Aimé Beckmann etwas nachlesen, um was dazuzulernen sozusagen. Weil soweit ich das, den Namen Aimé Beckmann kenne, eine, die absolut angepasst war ins Sowjetsystem, oder?
Ja, soweit schon, ja. Ihr Mann war dann auch an wichtigen Positionen im Sowjet-Estland, soweit ich jetzt das erinnern kann. Und dieser Vergleich, worauf Sie jetzt verweisen, ich glaube, das war, ich habe einen ganz früheren, den allerersten Roman von Christa Wolf neben von Aimé Beckmanns einem Roman gelesen. Also so, um zu schauen, diese, ein bisschen diese sozialistische Utopie auch und wie hat man versucht, diese Ideale oder Ideen dann in der Literatur ausdrücken oder und mein Ansatz war natürlich so ein bisschen so eine Art positive oder irgendwie so einen Weg zu finden oder so einen Zugang zu finden, um die literarischen Texte nicht gleich so in, sagen wir, ideologische Rahmen reinzubringen, weil das ist immer eine Gefahr, ich finde. Also ideologische Rahmen oder auch zu schnell zu verwenden, ja, zu sagen, ja, eine Autorin aus der DDR, das ist eine Autorin aus Sowjet-Estland. Aber dann, wenn es schon um Großautoren, wenn es sich um Großautoren handelt, muss man dann schon ein bisschen weiter schauen oder so ein bisschen vorsichtig sein mit diesen. Oder so ist es so meine Einstellung zur Literatur.
Gut, bei Christa Wolf ist das kein Zweifel, auch für Westdeutsche glaube ich nicht. Ja. Bei Aimé Beckmann ist es ein bisschen was anderes.
Ja,
Da habe ich auch versucht, es gibt ja sogar deutsche Übersetzungen von ein paar Büchern. Und da lese ich dann aber gleich auf den ersten 10 Seiten von Ost- und Westspionen und so. Und also typisch irgendwie und dachte ich, okay, lese später mal. Scheint völlig ideologisch geprägt zu sein. Kann aber ein falscher Eindruck sein. Ich bin nur noch nicht weitergekommen.
Nein, ich glaube, das ist kein falscher Eindruck, das stimmt schon, ja. Und deswegen waren auch ihre Bücher auch ins Deutsche übersetzt in der Zeitwelle. Das hat sozusagen zur Ideologie dann im Sinne gepasst, ja. Die waren die richtigen Bücher, ja.
Ich erinnere mich wirklich nur an die ersten 30 Seiten, aber das war typisch, also ein Este, der aus dem Ausland wieder nach Estland kommt und dann ist er früher bei den Nazis gewesen oder so, oder bei den Waldbrüdern, irgendwie sowas. So typische politische Schablonen, die man ziemlich schnell abhaken kann und wo man nicht mehr denkt, oh, da schreibt jetzt jemand über ganz neue persönliche Erfahrungen. Das ist ja so der, vielleicht das westliche Auge oder das Ohr, wo man möchte immer gerne an die Person vordringen, ne? Oder wie Sie es eben auch gesagt haben, die Person, Christa Wolf, die dann ihren Wert hat, obwohl sie angepasst an das System war, auch sich für die Menschen interessierte, und das habe ich bei Frau Beckmann nicht gefunden.
Ja, ich kenne mich mit ihrer Literatur, also mit ihren Werken, nicht mit allen Werken so gut aus, aber ich weiß, dass es später, so auch in den 70er Jahren, glaube ich, so, es gibt dann ein paar Werke, wo sie dann die, zumindest im Kontext dieser Frauenemanzipation sehr stark auch im Nachhinein jetzt interpretiert sind. Und das vielleicht in dem Sinne ist schon interessant zu schauen, wie dann Frauen und die Rollen von Frauen irgendwie da dargestellt werden und ob das dann auch die Wirklichkeit irgendwie geprägt hatte. Das vielleicht schon wäre interessant.
Genau, wenn Sie als Literaturwissenschaftlerin dann mal was drüber schreiben, dann lese ich es gerne. Aber wir haben 4 Orte genannt und erst 2 Namen dazu. Welcher Schriftstellername ist denn mit Konstanz verbunden für Sie?
Ja, ich weiß nicht. Also vielleicht mit Konstanz gibt es keine direkten, oder es gibt vielleicht mehrere Namen, aber würde ich keinen so Schriftsteller so nennen können jetzt.
Und was ist sonst hängen geblieben von Konstanz? Bodensee oder süddeutsche Mentalität vielleicht?
Ja, für mich Konstanz ist schon sehr viel eigentlich Ort von Freundschaften. Von sehr persönlichen Beziehungen. wirklich so Freunde, Germanisten, Osteuropäer vor allem. Das fand ich dann im Nachhinein interessant, dass ich gemerkt habe, dass ich mich irgendwie vor allem doch mit Osteuropäern befreundet hatte in der Stadt. Mhm. Anscheinend oder dann wahrscheinlich gibt es schon irgendwas, was man eher dann gemeinsam hat. Und vielleicht ganz persönlich ist Konstanz dann für mich auch damit verbunden, dass ich den Vater von meines Sohnes dort kennengelernt habe, einen bulgarischen Germanisten.
Oh, ja. Also Sie haben nicht Bulgarisch dann auch übersetzt und gelernt?
Ja, ich habe schon Bulgarisch dann auch gelernt und kann die Sprache mittelmäßig gut reden und mich da und dann auch lesen. Und, ja.
Schön.
Ja, weil mein Sohn ist dann halb Bulgare. Was? Dann soll man dann sich engagieren.
Kommt drauf an, wo der Sohn aufwächst. Ein bulgarischer Este muss noch nicht immer Bulgarisch reden.
Das stimmt. Mein Sohn spricht deutlich weniger Bulgarisch, ja.
Gibt es noch andere Sprachen? Also der Bezug zu Russland würde naheliegen?
Ja, also Russisch ist die Sprache von zu Hause, die zweite Sprache, aber leider oder zum Glück muss ich sagen, dass es so ist, dass Deutsch mir eigentlich momentan näher liegt und ich die Sprache viel besser beherrsche als Russisch zum Beispiel. Mhm. So in dem Sinne, ich kann nicht sagen, dass ich mich irgendwie intensiv mit russischer Literatur beschäftigt habe oder so. Aber was sozusagen eine kleine so Spezialität auch bei mir ist, dass ich dann versucht habe, innerhalb der estnischen Literatur mir die russisch-estnischen Autoren anzuschauen. Ja? Mhm. Also wirklich auch die Autoren, die in Estland leben, aufgewachsen sind, aber dann deren erste Sprache Russisch ist. Und das knüpft dann wieder zu diesen Interessen von der Konstanzer Zeit an, wo ich dann mit den Autoren nicht deutscher Herkunft in der deutschen Literatur mich beschäftigt habe. Also diese Grenzerfahrungen sind dann für mich, glaube ich, interessant.
Okay, migrierende Schriftstellerexistenzen. Schön. Und an welchem von ist es dann auch so, dass man als Literaturwissenschaftlerin so mehr oder weniger von einem Forschungsschwerpunkt zum anderen reist? Oder hat man auch einen Lebensmittelpunkt, wo man das dann realisieren kann? Ist das jetzt inzwischen Tartu oder wo sind Sie jetzt im Moment tätig?
Ja, ich bin in Tartu jetzt angestellt am Estnischen Literaturmuseum, was eigentlich kein Museum ist, sondern ein Ort, eine Forschungsinstitution mit Archiven. Also es gibt dort dann Estnisches Kulturhistorisches Archiv und dann Folkloristikarchiv noch auch. Und da bin ich als Wissenschaftler eingestellt und so mein persönlicher Lebensmittelpunkt ist aber in Tallinn, wo ich lebe und meine Kinder zur Schule gehen.
Okay, das Wirtschaftsleben in Tallinn und das Kulturleben in Tartu könnte ja sein.
Ja.
Wir haben es eben schon mal angedeutet, dass Tartu das geistige Zentrum sein könnte. Deshalb muss Aya Sakona auch immer noch mal wieder auf jeden Fall nach Tartu.
Маричка, чичери, 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 розчешиме кучери,
кучери, кучери,
розчешиме кучери,
кучери, кучери.
Я би тобі чесала,
чесала, чесала,
якби мамка не знала,
не знала, не знала,
якби мамка не знала,
не знала, не знала.
gut. Vielleicht mal so die aktuelle Sicht. Also für jemand, ich finde es wirklich außerordentlich interessant immer, wenn zwischen Deutschland und einem anderen Land jemand beide Sprachen perfekt spricht. Davon kann man, glaube ich, ausgehen. Als Literaturwissenschaftlerin und Germanistin, also das ist ja so, wie manche von außen dann manchmal über die Sprache sogar mehr lernen als die Leute, die sie sprechen. Die Details, ne, die man nicht alle wissen muss, aber die wirklich auch interessant sind wissenschaftlich. Wenn man sich so gut auskennt, was ist denn so das Grundgefühl zwischen Deutschland und Estland? Ist das so Optimismus, so wie wir heute einen schönen sonnigen Tag haben und sagen, oh prima, geht immer weiter, wird schon laufen? Oder gibt es da Ängste oder gibt es da Löcher, Lücken, Bedürfnisse oder vielleicht sogar, dass sich, manche sagen ja auch, Deutschland hat sich aus den baltischen Staaten, auch aus der Kulturarbeit eher zurückgezogen als vor 20 Jahren, sagen wir mal.
Wahrscheinlich stimmt das auch so, dass ein bisschen so dieses Gefühl der Zurückgezogenheit, aber irgendwie finde ich das auch also nichts vorzuwerfen sozusagen. Also ich glaube, es gibt immer auch von Deutschland aus gesehen ein Interesse auch für baltische Staaten oder also Osteuropa generell und ich fühle schon, dass vielleicht Estland ist ja wirklich klein. Also die Zahl der Menschen im Land ist irgendwie so 1,4 Millionen oder so. Und aber ich glaube, Osteuropa und darunter Estland irgendwie schon irgendwie auch von Bedeutung gewinnen werden irgendwie in der Zukunft, finde ich irgendwie besonders dadurch, dass sie kleiner sind und in kleineren Gesellschaften irgendwie etwas vielleicht klarer ausdestillierbar ist. Ich weiß nicht, ich kann diese Idee oder diesen Gedanken nicht so genau formulieren vielleicht, aber als vielleicht irgendwelche Exempels oder so, irgendwie so Beispiele für etwas, ich weiß nicht.
Ja doch, die könnte es aber geben. Ich überlege nur gerade, ob das mehr die estnische oder die deutsche Sicht ist. Weil wenn ich mir sie jetzt vorstelle als Deutsche, dann wäre so ein Satz wie gerade ziemlich anmaßend. Es wird schon werden, kleine Länder haben auch Chancen. So. Während von estnischer Seite könnte man sagen, ja guck, wir sind doch inzwischen, wenn überhaupt bekannt, dann durch ein paar Felder, die nur wir machen. Ne? Also Internet zum Beispiel weiß inzwischen jeder Deutsche, dass es in Estland gut funktioniert. Und wenn sogar hier auf der Buchmesse zum Beispiel die Kultur auch nicht fallen gelassen wird, sondern immer wieder neue Bücher erscheinen. Hier, wie Luig jetzt ein neues Buch oder Maja Kangro, Kind aus Glas, kam auch kürzlich erst. Also, und das trotzdem, dass die Esten zunächst mal Englisch sprechen, muss man ja auch sagen. Ne? International orientiert, sehr gut englisch orientiert sind, dass dann Deutschland nicht vergessen wird. Also man könnte es auch selbstbewusst ausdrücken. Aber sie haben es jetzt so als Mischung. Wo ich vielleicht nochmal nachfrage, ob so gemeint war mit der Stimmungslage, genau.
Ja, vielleicht sagt es etwas über mich aus, ja, also dass ich so ein bisschen tatsächlich so eine Mischung oder so ein Mischposition zu haben versuche. Und ich bin generell sehr, vielleicht ist es estnisch eigentlich, ich weiß nicht, ich bin generell sehr skeptisch gegenüber solche sehr stolze Positionen irgendwie zu sagen, ja, wir Esten sind das oder das oder, und ich vermeide immer diese Sätze oder ich kann solche Sätze eigentlich nicht aussprechen, zu sagen, bei uns in Estland oder wir Esten. Irgendwie für mich, also ich höre viele Leute das machen, für mich ist es irgendwie kompliziert. Das heißt nicht, dass ich irgendwie sehr kritisch bin gegenüber Estland, überhaupt nicht. Ich bin sehr stolz, doch irgendwie Este zu sein und diese Sprache zu sprechen und auch diese Literatur in Deutschland zum Beispiel vorzustellen, weil ich überhaupt nicht der Meinung bin, dass dass diese konkrete oder Autoren, zum Beispiel die sie auch jetzt genannt hatten, oder früher hat er ja über Anne Michelson geschrieben, dass diese Autoren keineswegs irgendwie schlechter wären als gute Autoren irgendwo anders. Ja? Also das sind absolut Weltliteraturautoren, ja, und keine Frage.
Genau. Aber haben Sie denn das Gefühl, dass Sie, wenn Sie jetzt mit mir Deutsch zu einem Deutschen für deutsches Publikum reden, dass dasselbe ist, als wenn Sie estnisch mit estnischen Gesprächspartnern auf Estnisch zu einem estnischen Publikum reden? Ist das genau deckungsgleich oder muss man da andere Schwerpunkte setzen? Also muss man zum Beispiel bei dem Deutschen, da weiß man schon, dass man ruhig ein bisschen stolz sein kann, Estin zu sein, während bei den Esten vielleicht die Kritik des Skeptizismus mehr eingemischt werden muss, weil alle so drauf sind vielleicht.
Das stimmt schon, dass man irgendwie anders spricht. Und ich glaube vielleicht sogar, dass diese, was Sie angedeutet haben, so meine ein bisschen eher zurückhaltende oder so eine ein bisschen kritischere Position oder ein bisschen abwertendere Position, vielleicht sogar so ein bisschen deutsch geprägt ist, von, wenn ich so jetzt nachdenke. Ja. Wenn ich in der Wissenschaft sehe, ist es schon sehr unterschiedlich, wie man über bestimmte Themen schreiben und reden kann, wenn es im deutschen Kontext ist oder wenn es im estnischen Kontext ist. Und deswegen finde ich, ich kann es vielleicht nicht unbedingt immer sehr klar analysieren, was es ist, aber ich fühle schon, dass es immer so eine Art Kulturübersetzung ist auch. Ja, ja.
Stichwort war, glaube ich, die Menschenseelen, ne? Hatte ich mir aufgeschrieben. Also die Inhalte, die man nicht so ohne weiteres sieht, die man die Literatur sichtbar machen kann, auch durch Übersetzung.
Ja, dieses Stichwort Menschenseelenübersetzung, das fiel eigentlich bei einem Gespräch in Berlin. Das hat eigentlich dann die Autorin Vivi Luig benutzt oder verwendet. Ja, ich glaube schon. Also man braucht auch als Vermittler oder weil ich sehe mich wirklich als Wissenschaftler und dann auch vielleicht als Literaturvermittler, wenn ich Literaturveranstaltungen moderiere oder veranstalte, dann soll man schon schauen, wie kann ich oder was davon zum Beispiel, was die Autorin Vivi Luig schreibt oder zu sagen hat, wie könnte das den deutschen Leser ansprechen? Oder ich frage immer auch, gibt es etwas Neues oder anderes, was man dem deutschen Leser geben kann, was die schon in der eigenen, sozusagen, in einem eigenen Umfeld nicht gewohnt sind vielleicht?
Mhm. Ja.
Und andersrum auch, dann ist es genauso mit deutschen Autoren, wenn die in Estland auftreten oder wenn ich gefragt werde, so ein Gespräch mit einem deutschen Schriftsteller zu moderieren in Estland, dann muss man genauso darüber nachdenken, was bräuchten die estnischen Autoren oder was würde sie sozusagen nicht immer so ansprechen im Sinne, ja, damit sie sich identifizieren können, sondern auch, was sie vielleicht überraschen könnte oder was noch nicht da ist im Sinne.
Vielleicht sind sie so nett und verraten uns noch ein paar Punkte, die Deutsche noch entdecken könnten, die spannend wären, die Deutsche nicht haben. Wir sind ja jetzt nicht die Buchverleger, das wäre schwierig. Ne? Denn wenn die Buchverleger was Neues machen müssen, was sie nicht kennen, machen sie es meistens nicht. Aber so Ideen, was Deutsche bisher von estnischer Literatur oder auch von Estland noch nicht erfahren haben, was spannend wäre, das kann man ja immer mal äußern. Vielleicht realisiert es sich irgendwann.
Ja, das ist jetzt schon wirklich eine herausfordernde Frage. Vielleicht würde ich versuchen, das irgendwie anhand von Vivi Luig irgendwie auszudrücken. Es scheint mir, dass vielleicht zum Beispiel ihr Werk, dieser Roman Schattenspiel, etwas dem Leser darüber erzählt, wie man mutiger, offener vielleicht oder offener gegenüber sich selbst auch, aber gegenüber der Welt, wie man so ein bisschen mehr so eine direktere und nicht vielleicht verstecktere Weise zur Welt und gegenüber den Menschen haben kann. Also ich glaube, vielleicht das klingt vielleicht ein bisschen banal, aber es scheint so mir, dass ja ein bisschen so wirklich so ein Buch von Ehrlichkeit oder auch vielleicht Mutigkeit ist. Und ich glaube, das fehlt heute den Menschen oft. Oder wir sind, und in Deutschland vielleicht stärker als in Estland, durch irgendwelche Konventionen und Normen aufgezogen worden. Und wir meinen, es gibt so, wir sind manchmal zu höflich auch. Ich sage nicht, dass Höflichkeit schlecht ist. Es muss bestimmte Arten geben, wie wir miteinander reden können, damit wir den anderen zuhören.
Aber Sie sagen wir.
Ja, wer sind diese wir? Ja, genau. Also hier zum Beispiel sehe ich, dass es in Deutschland viel besser ist, wie die Leute einander dem anderen zuhören können. In Estland, glaube ich, gehen viele Kommunikationen daneben irgendwie momentan.
Aha, okay. Das wäre schon ein Hinweis in die andere Richtung.
Das ist wieder,
ja. Okay, gut.
Усмішка в очах твоїх побачив я хлопчиська, який готовий все здолати, з тобою прожити це життя. Пройдуть роки, спитай, що смили хочеш тебе кохати. тебе, дівчина, я кохаю. Моя ніжна люба, синя ока, я кохаю. Кохаю тебе, дівчина, я кохаю. Весна скресла в наших серцях. Моє життя, ти увійшла серед зими. Довірилась мені, в обіймах розтопився лід. Чарівна весна скресла, принесла нам красу. Природній сенс життя серця наповнила кохання. Кохаю тебе, дівчина, я кохаю. Моя ніжна люба, синя ока, я кохаю. Кохаю тебе, дівчина, я кохаю. Весна скресла в наших серцях.
Конвалі духмяних, п'янкий аромат, казкова ніч, місяць на небі, в моїй руці твоя рука.
Vielleicht abschließend noch die übliche Frage, die vielleicht andere Gesprächspartner früher gefragt hätten. Was für eine Rolle spielt denn Deutsch in Estland? Sie haben ja schon geschildert, Sie haben genug Freunde, die auch Deutsch gelernt haben, mit denen man sich auch in Estland Deutsch unterhalten kann. Oder die im Umfeld von Tartu studieren oder Ähnliches mit Deutsch anfangen. Aber ganz allgemein, ist Deutschland überhaupt in Estland ein Faktor der öffentlichen Diskussion? Und dann, das Deutsche, ist das mehr so die deutsch-baltische Vergangenheit oder ist es auch was anderes, was da inzwischen Teil der estnischen Gesellschaft ist?
Ich glaube, natürlich, es bleibt die deutsch-baltische Vergangenheit immer irgendwie da. Und in der Landschaft oder in dem Umfeld ist sie ja wirklich präsent, also durch die Gutshäuser, die dann aus dieser Zeit noch da sind. Aber generell ist das nicht so aktuell oder wichtig. Deutschland gewinnt, glaube ich, wieder mehr Positionen, weil man wirklich auch wahrnimmt, dass so ein großer Teil Europas ja deutschsprachig ist. Und man versucht wirklich, die Schüler auch in die Richtung irgendwie zu schieben, dass Deutschland wirklich als Studiumziel ansehen, wo man wirklich studieren und auch wirklich fachliche Erfahrung erwerben kann. Zum Beispiel die Schule, wo ich selber dann gelernt hatte. Ich bin ja mit der Schule jetzt irgendwie verbunden, durch meine Kinder auch. Und bin da auch im Beirat. Dort gibt es zum Beispiel jetzt so ein Zweig für irgendwie Deutsch als Wirtschaftssprache oder die lernen Wirtschaft auf Deutsch im Gymnasium. Und das ist schon. Also der Schwerpunkt ist nicht mehr auf der Sprache, wie es mir zum Beispiel lieb ist, aber gut, immerhin. Ich finde, dann ist die Sprache ist nicht als sozusagen Ziel an sich, sondern irgendwie so ein Mittel oder so. Und sozusagen diese wirtschaftlichen Aspekte dominieren ja heute die Welt ein bisschen schon, leider. Oder nicht leider, aber so ist es ja. Und aber es ist generell, Englisch ist ja sozusagen unsere Lingua Franca heute und man muss und ich versuche mich auch da einzusetzen, dass andere Sprachen oder Kulturen auch wichtig sind und darunter auch das Deutsche.
Gut, wir als Kulturmenschen können uns damit anfreunden, dass auch die Wirtschaftsleute mal Deutsch sprechen. Zumindest dann, wenn es auch der estnischen Wirtschaft zugutekommt und nicht nur deutsche Waren in Estland billig verkauft werden sozusagen, dann kann man sowieso damit leben. Und wenn es nicht nur unter dem Diktat der Globalisierung steht, dass man irgendetwas machen muss und immer angeblich alle wichtigen Dinge einsparen und wegsparen und so und dann irgendwie weiterleben versuchen, sondern Wirtschaft so entwickeln, dass Estland auch wirtschaftlich ein bisschen mehr davon hat, dann kann ich mich gut damit anfreunden. Und dann werden wahrscheinlich die Wirtschaftsleute, wenn sie dann Feierabend haben, auch wieder in eine Kulturveranstaltung gehen.
Ja, und das zum Beispiel, oder idealistischerweise glaube ich, dass es in Deutschland mehr der Fall ist, dass Wirtschaftsleute auch wirklich nach ihrem Arbeitstag in Kulturveranstaltungen gehen. Und das könnte zum Beispiel auch in Estland mehr der Fall sein, finde ich.
Aha, vielleicht könnte man das in diese Kurse aufnehmen.
Ja.
Den Kursteil können Sie ja, kann man Sie empfehlen wahrscheinlich.
Ja, wie man Wirtschaftsleute zur Kultur bringt, ja.
Gut, ja, ich denke, da machen wir erstmal einen Punkt. Vielen Dank für die deutsch-estnischen Überlegungen, die auch schon ein bisschen darüber hinausgingen. Und ich denke, wer eine Idee hat, besonders von einem Verlag, wer ein Buch machen will mit estnischer Literatur, sollte Aja Sakova ansprechen im estnischen Literaturmuseum, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, in Tartu. Das wird man finden, auch im Internet natürlich. Ne? Und oder sonst auch Buchmessen zum Beispiel, wie jetzt gerade hier in Leipzig. Gut, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Eiter.
Ovest oi lale, otsi maie oi lale, läki ovest oi lale, otsi maie oi lale, kuule kulla oi lale, kõrtsi mies oi lale, kuule kulla, kõrtsi mies oi lale, kõrtsi naane oi lale, krõõdakene oi lale, kõrtsi naane oi lale, krõõdakene oi lale, kasti näiti oi lale, mi ovesta oi lale, kasti näiti oi lale, mi ovesta oi lale. Vene õllale, lina lakka õllale, lauki otsa õllale, lina lakka õllale, lauki otsa õllale, kutsub pärane õllale, kullane õllale, kutsub pärane kullane õllale, kammits kaalane õllale, karane õllale, kammits kaalane õllale, karane.
Baltikum, das ist der Titel eines Buches aus der Reihe Wegweiser zur Geschichte, herausgegeben von Bernd Lemke im Auftrag vom Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr. Erschienen im Ferdinand Schönig Verlag in Paderborn, ein Buch von 304 Seiten im Laden zu bekommen für 16,90 Euro. Wir haben hier ein Buch vorliegen, das 25 verschiedene Beiträge auf 300 Seiten vereint. Relativ kleinformatig. Man sollte also vielleicht nicht zu viel erwarten. Und obwohl der Titel Wegweiser Geschichte heißt, ist schon auf Seite 141, also knapp der Hälfte, das Jahr 1990 erreicht. Danach beginnt die Zeit der wiedererlangten Unabhängigkeit, also eigentlich die Gegenwart. Die einzelnen Beiträge haben durchaus sehr unterschiedliche Qualität, teilweise ergänzt durch lange Texte als Bildunterschriften, die offenbar der Herausgeber selbst zusammengestellt hat. Es ist hier, und da kommt auch sehr schnell der Herausgeber Bundeswehr zum Vorschein, sehr viel von Krieg die Rede. Im Grunde auch von Krieg in der Mehrzahl. Schon im Vorwort in Zeile 10. Die Bundeswehr hofft hier offenbar, wie zu lesen ist im Vorwort, auf zivile Leserschaft. Erfreulich aktuell sind gleich in einem der ersten Abschnitte die neuen Erkenntnisse der Archäologie mit einbezogen, wie Funde eines Wikingerschiffes bei Salme auf Saaremaa oder die Hinweise auf Funde für die Bestattung von Personen mit Reitpferden. In Lettland und in Litauen hat man die gefunden. Eher schwierig fällt die stark abgekürzte Darstellung des Mittelalters über alle drei baltischen Staaten hinweg aus. So kommen dann Formulierungen zustande wie diese. Zitat: Ähnliche Prozesse fanden, ungeachtet der sehr unterschiedlichen politischen Entwicklung, auch in Litauen statt. Ja, auf diese Art könnte man auch die Geschichte von Deutschland, Italien oder Portugal gemeinsam erzählen. In einer Bildunterschrift, keinem bestimmten Autor zugeordnet, findet sich dann die Bemerkung, Zitat, das Baltikum als einen Raum zu beschreiben, ist nicht möglich. Stattdessen sei es ein, Zitat, Konglomerat unterschiedlicher Territorien und Städte, Herrschaften und Oberherrschaften. Eine Erkenntnis, welche den Herausgeber aber offensichtlich nicht von der Konzeption dieses Buches hat abbringen können. Für manche Abschnitte gilt, die Darstellung aus Sicht der Esten, Letten oder Litauer hat nicht so viel Platz im Buch. Geschichte wird hier eben als Abfolge von Eroberungen und Kriegen angesehen. Beispiel: Eine Textstelle. Hier ist von Kreuzfahrern und Missionaren die Rede. Zitat: Es gelang ihnen, sowohl gewaltsam wie auch mit diplomatischen Mitteln, die Liven, Letten und Esten schrittweise zu unterwerfen. Ja gut, sachlich richtig, aber wer noch nie Details über solche einzelnen Ereignisse gelesen hat, der wird hier etwas kurz abgespeist. Wie zum Beispiel auch durch eine Formulierung: Die Unterwerfung Estlands durch Riga. Also es waren ja keine Eroberungen der Stadt Riga. Man braucht ein bisschen guten Willen, um hier noch den Sinn der Aussage zu erkennen. Üblich scheint es hier im Buch auch zu sein, das Wort heidnisch noch zu gebrauchen. Was sagt das eigentlich? Dass jemand nicht den richtigen Glauben hat? Wenn nicht schwarz, dann weiß? Ich finde es eigentlich verzichtbar. Der Deutsche Orden wird nicht nur in seiner Bedeutung für Livland geschildert, sondern auch noch für Preußen und das Gebiet des heutigen Polens. Also für so ein kleines Buch ein großer Aufschlag. Mit dem Zusammenbruch der Ordensmacht, auch dem Erfolg der Reformation, wird in diesem Buch eigentlich vorwiegend die Abfolge verschiedener Kriege geschildert, scheinbar niemals endend, wie sich das ebenso für ein Buch der Bundeswehr gehört. Fragwürdige Feststellungen inklusive. Dass der Russlandfeldzug Napoleons, wie hier behauptet, die Ostseeprovinzen nicht erreicht habe, stimmt ja nicht ganz. Die Geschichte Litauens weiß davon zu erzählen und die Vorstädte Rigas wurden schon aus reiner Vorsicht und Furcht vor Napoleon niedergebrannt. Deutlich angenehmer, fachlich auch gesicherter, lesen sich hier die Darstellungen der Geschehnisse des 20. Jahrhunderts. Hier wirken sich auch die Beiträge von anerkannten Fachleuten wie Carsten Brüggemann oder Joachim Tauber positiv aus. Den Leserinnen und Lesern wird auf jeden Fall deutlich, dass auch die Staatengründung Estlands, Lettlands und Litauens im Jahr 1918 nicht einfach so ein Ereignis einzelner Tage war, sondern über Jahre sich entwickelnde Prozesse. Sehr interessant zu lesen ist der Abschnitt, in dem die Kollaboration zu Zeiten der Nazi-Besetzung behandelt wird. Letten und Esten in SS-Einheiten, antisowjetische Freiwilligentrupps, Helfer beim Judenmord. Etwas merkwürdig mag es erscheinen, dass es in diesem Buch keine Sowjetzeit gibt. Die Jahre zwischen Ende des Zweiten Weltkriegs und 1990-91 stehen hier schlicht unter der Überschrift Kalter Krieg. Nun ja, Krieg eben. Das scheint wirklich hauptsächlich das Stichwort hier im Buch zu sein. In diesem Sinne konsequent ist es auch, dass dem Sowjetsystem nicht etwa ein Friedenswille unterstellt wird, sondern die Ausbeutung der ländlichen Gegenden der baltischen Staaten und der Aufbau einer Schwerindustrie, um, Zitat, einen weiteren Krieg zu ermöglichen. Das schreibt in diesem Fall ein Este. Nach weniger als der Hälfte dieses Buches bricht also bereits die Neuzeit an, die wiedererlangte Souveränität und Unabhängigkeit der drei baltischen Staaten. Eigentlich sollte der Rest des Buches vielleicht nicht unter dem Titel Wegweiser zur Geschichte stehen, denn hier findet sich eine ausführliche Darstellung und Erörterung der Verteidigungsstrategien der NATO für die Region der östlichen Ostsee. Und so wird auch der zweite Titel, das beliebte Schlagwort vom Baltikum, hier zur Nebensache, denn mit Recht geht es hier um regionale übergreifende Strategien. In eigenen Kapiteln wird auch die Lage in Polen, der Ukraine, Aserbaidschan, Armenien und Georgien thematisiert. So fügt sich dieser zweite Teil, der seltsamerweise Strukturen und Lebenswelten überschrieben ist, zu einem dichter werdenden Puzzle der sicherheitspolitischen Lage an der östlichen Ostsee zusammen. Nun ja, die Strukturen von baltischen paramilitärischen Freiwilligenverbänden werden ebenfalls dargestellt. Aber der Abschnitt zur sozialen Lage ist wieder sehr kurz geraten, gibt nur ein paar Stichworte und lässt den Vergleich mit der Lage in Deutschland völlig weg. So ein Vergleich wäre ja angesichts der Zehntausende von Arbeitsmigranten aus den baltischen Staaten durchaus naheliegend gewesen. Insgesamt bemüht sich das Buch durchaus um eine sachliche Darstellung, inklusive den Positionen Russlands, im Rahmen der gewählten Themenschwerpunkte. Natürlich würde ein Beitrag aus wirklich russischer Sicht, also kritischer gegenüber der NATO oder auch allgemein kritisch der rein militärisch aufgefassten Sicherheitsarchitektur gegenüber, solche Beiträge würden anders ausfallen, als sie hier vertreten sind. Aber das kann man ja auch zur Genüge anderswo nachlesen. Wer erstmal begriffen hat, dass manche Kapitelüberschriften hier im Buch einfach etwas unglücklich gewählt sind und auch der Titel Wegweiser zur Geschichte nur als Einführung in die Sicherheitslage an der Ostsee gemeint ist, der hat hier einen durchaus interessanten Lesestoff. Die Rede ist von dem Buch aus der Reihe Wegweiser zur Geschichte, herausgegeben von Bernd Lemke im Auftrag vom Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, erschienen im Ferdinand Schönig Verlag bei der Born 2018, ein Buch von 304 Seiten und dem Preis von 16,90 Euro. Estland, Lettland, Litauen. Seit mehr als 25 Jahren jetzt wieder freie, unabhängige und demokratische Staaten. Wollen Sie mehr wissen und dabei einfach gemütlich zuhören? Die Baltische Stunde ist für Sie da. Alle vier Wochen auf Radio Weser TV und auch im Internet. Für heute geht dann die Baltische Stunde so langsam zu Ende. Ich bedanke mich bei Aja Sakova für das ausführliche Gespräch über Estland und über Deutschland. Und musikalisch hatten wir im ersten Teil das Duo Malva und Brix mit der CD Massive. Und jetzt zuletzt die ukrainisch-estnische Band Sveta Vatra mit teilweise estnischen, teilweise ukrainischen Liedern. Und so enden wir heute auch mit einem schönen, vor allen Dingen in der Ukraine bekannten Lied, hier dargeboten von Sveta Vatra. Und ich schließe mit dem Hinweis auf die Messe Jazzahead in Bremen mit estnischen, lettischen und litauischen Beiträgen. Auch auf der Messe sind die drei Länder vertreten, wenn ihr sie in den Konzerten nicht findet. Das noch als Hinweis. Und die nächste frische Ausgabe der Baltischen Stunde kommt am 14. Mai, einem Dienstag natürlich, ab 19 Uhr. Und bis dahin verabschiede ich mich am Mikrofon, Albert Gaspari.
я ж твоя, пусти мене, зійшла зоря, проснеться матінько моя, буде питань, де була я, проснеться матінько моя, буде питань, де була я. Жити хочу.